RD.
Anna, hast du eigentlich einen Überblick über deine Screentime auf dem Handy?
Immer zu lang.
Ja, würdest du es an dieser Stelle transparent machen, wie viel zu lang ist für dich?
Zu lang sind so oft 4 Stunden am Tag.
Ja, ähnlich ja? wie bei mir, erstaunlich. Ja? Und was sind so die Top 3 Apps bei dir?
Ich bin ganz langweilig. In die letzte Woche geguckt, Google Maps.
Okay.
WhatsApp, Spotify, Mail.
Oh, das ist wirklich...
Ecosia, Notizen, Tagesschau. Ernsthaft.
Tatsächlich sehr harmlos, finde ich.
Ja, wieso, was ist denn bei dir los?
Also bei mir ist immer Instagram vorne. Immer.
Echt?
Letzte Woche Instagram, 5 Stunden 40.
Ja, okay.
Es ist, ich komme irgendwie nicht weg.
Was ist denn daran so toll? Also was guckst du dir an?
Es ist so interessensgebietsabhängig. Also ich habe so ein paar Hobbys, würde ich es mal nennen. Interessensfelder.
Radfahren.
Zum Beispiel.
Mhm.
Und dann gucke ich mir an, was man alles so mit so einem Fahrrad anstellen kann. Wie man das gut reinigt, wie okay. man vielleicht neue Dinge kauft für dieses Gerät.
Wer erzählt dir denn, wie man das gut reinigt?
Ja, das machen dann halt so Leute.
Ach so, das also, sind dann diese Leute.
Du würdest die dann despektierlich Influencer nennen.
Ah.
Ich nenne sie Leute, die mir Dinge beibringen.
Weißt du was, es ist das, was ich am meisten hasse, wenn ich bei Instagram bin und mir dann einfach nur Videos und nette Fotos aus der Welt angucken möchte. So nutze ich Instagram. Und dann kommt irgendein Video eingeblendet von irgendeiner Tusi, die mir was unterjubeln will. Probier mal das, muss unbedingt das haben, da kriege ich Pickel.
Hast du dir noch nie was bestellt, was dir bei Instagram angepriesen wurde?
Nee. Du?
Hä?
Ich habe mir noch nie was...
Ständig?
Nein, ich bestelle mir Sachen im Internet, aber ich bestelle mir noch nichts, was mir bei Instagram irgend so ein Mensch unterjubelt. Was war denn das Letzte, was du dir bestellt hast, würde ich gerne wissen.
Ach so, das Letzte, was ich mir bestellt habe. Sehr gut. Apropos Fahrrad. War nämlich fürs Fahrrad so eine Scheibe,
Nein.
die klemmt man hinten ins Hinterrad. Und zwar hast du folgendes Problem. Du möchtest die Kette ein bisschen ölen mit so einem Spray, aber möchtest nicht, dass die Scheibenbremse mit diesem Ölfilm belegt wird.
Völlig
dann
richtig.
Tut sie nicht mehr das, was sie tun
Völlig
soll.
Völlig richtig.
Da hat man so eine extra Scheibe entwickelt, die wurde mir da angepriesen. Funktioniert hervorragend.
Wow. Influencer, Höriger, David Alf. Aber du liegst voll im Trend. Die Firmen in Deutschland geben nämlich immer mehr Werbung genau dafür aus. Das ist Influencer-Marketing. So heißt das Zauberwort. Und Influencer verdienen Massen damit, uns eben nebenbei so Dinge zu verkaufen. Daraus ist schon so ein richtiger Jobwunsch bei Jugendlichen geworden. Ich werde mal Influencer, weil man die dicke Kohle verdienen kann.
Lass mich raten, das findest du richtig bekloppt, ne?
Aber so voll. Voll. Endstufe bescheuert.
Das wird die beste Folge aller Zeiten. Ich habe nämlich vollstes Verständnis für die Kids.
Nee.
Ich würde das ehrlich gesagt auch am liebsten machen. Bin halt leider zu faul dafür. Denn das muss man mal sagen. Dieses Influencer-Business, es ist ein krasser Job. Es ist super viel Geld zu holen, auf jeden Fall. Aber es verlangt einem auch richtig viel ab.
Wie funktioniert's? Wie wird man Influencer? Vielleicht wird auch David Alf irgendwann mal Influencer. Wie viel Kohle kann man damit eigentlich verdienen?
Und was ist der Preis für all das? Wir gehen dem Influencer-Business auf den Grund. Wir, das sind Anna Planken.
Und David Alf. Wenn ihr regelmäßig bei Insta unterwegs seid, dann kennt ihr diese Videos, die ich so sehr liebe.
Die ja. irgendwas unterjubeln wollen?
Ja, so ist es. Genau, aber eben so nebenbei. Getarnt als Tipp von einer Freundin zu Freundin, von Mutti zu Mutti. So wie hier diese Kartoffelschalensache.
Ihr habt Kartoffeln, weil ihr vielleicht Kartoffelpüree machen wollt und habt dann diese Schalen übrig. Bitte nicht wegwerfen, denn ich zeige euch halt einfach ein mega Anti-Food-Waste-Rezept.
Das Video geht natürlich noch weiter.
Ja, aber wie denn? Wie geht's weiter? Was macht ihr mit den Schalen?
Long story short, Schalen würzen, in den Backofen, Käse drauf und dann werden daraus eine Art Chips.
Lecker, hörst du meinen Magen wieder grummeln?
Ja,
der hat das mitbekommen.
Hättest du auch deine Oma fragen können. Aber wenn man genau hinschaut, dann steht über dem Video bezahlte Werbepartnerschaft. Das heißt, diese Tante, die einem da diesen tollen Tipp gibt, die will gar nicht die Welt vor zu viel Essensmüll retten. Sie will uns was verkaufen, nämlich den Käse, der da so effektvoll im Bild liegt, dass man den Namen natürlich super lesen kann. Und dafür kriegt sie Geld.
Ja, klassisches Influencer-Marketing halt, ne? Ich finde das jetzt so halb schlimm, ehrlich gesagt. Jedenfalls nicht schlimmer als Fernsehwerbung, die uns irgendwas andrehen will. Influencer-Marketing sieht vielleicht easy aus, aber ist ja brutal viel Arbeit.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Für die Frau, die wir eben in dem Kartoffelausschnitt gehört haben, ist das wahrscheinlich ein Vollzeitjob. Janine Fischer heißt sie. Der Influencerin folgen bei Instagram fast 900.000 Menschen. Das ist eine ziemlich große Zahl. Klar, da gibt's natürlich auch welche, die noch mehr haben.
Pamela Reif zum Beispiel hat gut 9 Millionen auf Instagram mit ihren Fitnessvideos. Oder Younes Saru.
Das ist der, der letztens im Kanzleramt Videos mit Olaf Scholz gemacht hat.
Ja, genau. Der hat fast 10 Millionen Follower auf Insta und fast, Achtung, 56 Millionen auf TikTok. Crazy.
Ja, bleiben wir trotzdem mal bei Janine. Fast 1 Million Fans. Das ist einfach schon eine fette Nummer. Damit gehört sie auf jeden Fall zu den Top-Influencerinnen in Deutschland. Ihre Themen für ihre Followerinnen: Schönheit, Kinder, Kochen.
Und es ist schon auch wichtig zu sagen, nicht bei jedem Video steckt immer ein finanzielles Interesse dahinter. Das ist so eine Art Mischkalkulation. Je mehr Videos mit gut geklicktem Content man macht, desto mehr Leute folgen einem und bleiben auch dran. Dann macht man zwischendurch, so wie Janine, mal ein bisschen Werbung für Käse und dann fließt auch Geld. Unser Team hat übrigens mit Janine über ihren Job gesprochen.
Das wird häufig gefragt, wie viel man verdienen kann. Das ist eine Frage, glaube ich, die viele brennend interessiert. Es gibt eigentlich gar keine Grenzen sozusagen und es sind auch 6-stellige Beträge möglich pro Jahr.
6-stellige Beträge heißt 100.000 D.
Ja, aber erstens gilt das ja nicht für alle und zweitens ist dann am Ende das einfach mit viel Aufwand verbunden. Man muss sich Content ausdenken, bevor man ihn drehen kann. Oft gibt's auch ein Team, das bezahlt werden muss. Irgendwer muss sich um die Verträge kümmern, Kontakt zu den Werbepartnern halten und es muss ja auch immer einen geben, der diese Beträge zahlt. Für Firmen, die Creator wie Janine buchen, scheint sich das ja total zu lohnen.
Es funktioniert gut, anscheinend auch immer besser, wenn man sich die Zahlen anschaut. Firmen geben dafür immer mehr Geld aus. Wir haben euch mal ein paar Statistiken in die Shownotes gepackt. 2017 haben Firmen in Deutschland noch ungefähr 94 Millionen Euro ausgegeben für Influencer-Marketing. Dieses Jahr sind es wahrscheinlich 650 Millionen, fast 7-mal so viel.
Das ist ein riesiger Wachstumsmarkt, eben weil Influencer-Marketing eine ganz andere Wirkung auf Menschen hat, als die, ich nenne es mal, normale Werbung. Christian Zabel arbeitet bei der Technischen Universität Köln und erklärt uns das so.
Die Besonderheit vom Influencer ist, dass er als Freund erscheint. Ja, sozusagen, wir sagen, er hat eine parasoziale Beziehung. Man denkt, das ist jemand, mit dem kann ich reden. Ja, man hat einen direkten Austausch. Und das bietet natürlich ein großes Potenzial zur Beeinflussung. Wenn er mir ein Produkt vorschlägt, dann finde ich das vielleicht besonders gut.
Klar, es ist dieses Gefühl, als ob man Tipps von Freunden bekommt. Von jemandem, der dir ja nie irgendeinen Quatsch erzählen würde. Aber dazu haben wir eine krasse Geschichte für euch. Erstens ist klar, das sind ja gar keine Tipps von Freunden, sondern von bezahlten Businessleuten. So muss man es klar bezeichnen. Und zweitens erzählen manche davon auch oft richtigen Quatsch.
Vor ein paar Jahren hat ein YouTuber mal den Test gemacht. Marvin Wildhager heißt er. Der hat einen riesigen Aufwand betrieben, eine Website gebaut für eine angebliche PR-Firma, Influencer angeschrieben, um sie auf sein angeblich eigenes Produkt aufmerksam zu machen.
Ich habe mir jetzt hier bei Amazon für ungefähr 15 Euro 5 so kleine Cremetiegel bestellt. Und wir haben auch Etiketten vorbereitet, wo drin steht, was in dieser Creme drin ist. Auch hier haben wir wieder einige Easter Eggs reingebaut. Und zwar steht hier auch drin, dass hier Uran drin wäre. Ich glaube, nicht so gut für die Haut. Asbest soll hier drin sein. Sollte man sich, glaube ich, auch nicht ins Gesicht schmieren. Und mein Lieblings-Easter Egg, Pipi Kaka Seed Oil.
Okay, und zu all dem, wisst ihr, was er eigentlich wirklich reingetan hat? Er hat einfach Gleitgel in diesen Behälter gefüllt und behauptet, das wäre diese super tolle Gesichtscreme mit Pipi Kaka Seed Oil, die einen natürlich jünger, glatter macht und was weiß ich. Und über seine Fake-PR-Firma hat er sogar Influencerinnen gefunden, die das Zeug tatsächlich beworben haben. Es haben auch welche abgesagt, zum Beispiel, weil sie gesagt haben, nee, also das Produkt überzeugt mich nicht.
Aber ein paar, 3, haben diese angebliche Hautcreme beworben und eine hat sich 100% an seinen Textvorschlag gehalten und in ihrer Insta-Story erzählt, dass da durch Urangestein gereinigtes Wasser mit drin ist.
Mhm.
Eine andere erzählt, dass sie das Produkt angeblich bei ihrer Mutter daheim entdeckt hat. Dabei gab es das ja gar nicht wirklich.
Marvin Wildhage hat die Influencerin echt hops genommen und damit deutlich gemacht, wie die oft mit ihren Followern umgehen. Irgendwas vom Pferd erzählen und man sich darauf eben nicht immer so verlassen kann wie auf den Tipp von einer Freundin. Das ist nicht gerade Werbung für ein seriöses Influencer-Business. Man muss dazu sagen, 2 haben sich bei ihren Followern dafür entschuldigt.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall kann man sagen, dass der YouTuber da Missstände aufgedeckt hat. Jetzt zu sagen, ja, siehste, alles Betrüger, wäre wahrscheinlich auch zu pauschal. Wobei wir da bei unserem nächsten Punkt sind. aufpassen, was einem da so erzählt wird. Mein Vater sagt immer, niemand gibt dir was umsonst.
Ja, hat er recht, hat dein Vater. Um nochmal zum Anfang zu kommen, wenn Janine Fischer ein Rezept vorstellt, wie man Kartoffelschalen lecker hinbekommt, dann müsste man als Nutzer immer fragen, steckt da vielleicht irgendwas anderes hinter? Vielleicht ein finanzielles Interesse?
Das allein finde ich jetzt erstmal gar nicht so verwerflich, vor allem, weil sie ja auch offen damit umgeht und das kennzeichnet. Übrigens, als Influencer musst du das auch tun. Dafür gibt es ein Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb nämlich.
Genau, seriöse Influencer erkennt ihr daran, dass man das eben sofort sieht. Ah, das hier ist ein Werbevideo, da steht da dick und fett drauf. Unseriöse kennzeichnen das nicht oder nur so ganz klein versteckt.
Stimmt, aber du sagst es, die sind halt auch nicht seriös. An solchen Tricks kann man das dann auch erkennen und wenn die gegen Regeln verstoßen, kann man sie auch melden, bei der Wettbewerbszentrale zum Beispiel oder bei den Landesmedienanstalten.
Ja, aber lass uns noch mal kurz draufschauen. Du hast gesagt, für dich ist das jetzt eigentlich genauso wie Fernsehwerbung. Was ist denn eigentlich der Unterschied zu früher? Früher ist Thomas Gottschalk samstagabends durch die deutschen Wohnzimmer geturnt. Der war mit Wetten, das auch irgendwie Teil der Familie und hat dann in seinen Werbefilmen auch seine Gummibärchen angepriesen.
Man könnte meinen, ist ja quasi schon damals sowas wie Influencer-Marketing gewesen. Aber, und da verstehe ich schon auch deinen Punkt, das, was da inzwischen passiert, Werbung von Influencern, wirkt einfach ganz anders auf Menschen, als das, was Tommy da früher gemacht hat.
Influencer sind gefühlt ja noch direkter bei uns, in unserem Alltag, mit uns verknüpft. Und auch wenn das nicht wahr ist, fühlt sich's für viele so an, weil wir ja bei jedem Pups aus ihrem Leben direkt per Video dabei sind, zum Beispiel bei ihnen zu Hause, in der Küche, im Schlafzimmer oder so. Viele haben dann wirklich das Gefühl, das sind echte Freunde und dafür gibt's sogar einen Fachausdruck. Wir haben es vorhin schon mal kurz gehört. Man nennt das parasoziale Beziehung.
Die zeigen ihr Privatleben oder zumindest das, von dem wir glauben sollen, dass es ihr Privatleben ist. Wir glauben dann, dass wir sie gut kennen, mit ihnen in einer Art freundschaftlicher Beziehung stecken. Aber es sind natürlich nicht unsere Freunde. Wir kennen die auch nicht wirklich. Wir kennen das, was sie uns zeigen. Das ist ganz oft Werbung und halt nicht immer eine selbstlose Empfehlung, die man bei Insta und Co. bekommt. Diese Empfehlung bekommt dadurch halt viel mehr Impact.
Und wir Menschen fahren genau auf sowas total ab. Enge Verbindung, das Gefühl, Teil von etwas zu sein, von irgendeinem hippen Freundeskreis. Das wäre doch cool, wenn wir dazugehören können. Und deshalb geht diese Art der Werbung auch so ab. Und deshalb finde ich die auch so ätzend, weil sie uns tiefenpsychologisch reinlegt.
Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, wie wird man eigentlich Influencer? Wenn man so richtig schnell richtig viele Follower haben will, damit man sich dann zu Recht Influencer nennen kann, dann gibt es da einen Weg, für den ist vielleicht nicht jeder gemacht, der ist vielleicht ein bisschen schmuddelig.
Der Weg über Reality-Formate. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Rechercheformat Vollbild haben eine Doku darüber gemacht. Und für diese Doku haben sie bei RTL angefragt. Die Antwort lautete: Reality-Star zu werden, ist mittlerweile ein Berufswunsch und viele Protagonisten und Protagonistinnen haben ihre Social-Media-Karrieren in unseren Formaten gestartet.
Und genau das ist Lina Westphal passiert. Die hat bei Are You The One mitgemacht, mehr oder weniger zufällig, und hat dann gemerkt, dass das ihre Bekanntheit ganz schön gepusht hat.
Jetzt stehe ich da und denke mir, was kann ich denn eigentlich damit machen? So, gehe ich jetzt in Management rein? Fange ich an, irgendwie zu bloggen oder gehe ich in weitere Formate oder werde ich als Moderatorin oder weiß der Kuckuck was, ne?
Eigentlich ja voll praktisch. Da muss man sich nicht aufwendig über Jahre hinweg eine Community aufbauen. Plötzlich folgen einem Leute, die einem in diesen Formaten gesehen haben. Bloß wer jetzt denkt, besser geht's ja kaum. Naja, mit diesem Reality-TV-Fame muss man auch umgehen können oder es lernen.
Und dazu passt das Beispiel, das wir euch mitgebracht haben. Eine Frau, die mit ihrem Freund zu Temptation Island geht. In dem Format werden Paare getestet, ob sie treu bleiben, wenn es andere Versuchungen gibt. Bei diesem Format hat Sarah Liebig mit ihrem Freund mitgemacht und ist eigentlich ziemlich übel auf die Nase gefallen.
Sie wurde komplett gedemütigt, weil ihr Freund ihr vor laufenden Kameras fremdgegangen ist. Millionen haben das gesehen, Hunderttausende folgten ihr danach bei Instagram. Aus dem Stand war sie Influencerin, hat inzwischen einen Manager, Mette Babayigit, und mit dem haben sich unsere Kollegen von Vollbild mal darüber unterhalten.
Sie wurde komplett verarscht vom Nico. Er ist eher auf übelste Weise fremdgegangen und hat ihr Herz gebrochen. Das hat man dann auch gesehen, wie gebrochen Sarah auch danach war. Und hatte von den einen auf den anderen Tag während der Ausstrahlung 330.000 Follower. So von 0 auf 100 innerhalb von ein paar Sekunden.
Das ist super brutal, oder? Damit muss man auch erstmal klarkommen. Du bist in der schlimmsten Phase deines Lebens und plötzlich wollen Hunderttausende genau das sehen und miterleben, wie du dich verhältst, wie du damit klarkommst. Daran kann man zerbrechen oder man kann es nutzen. So hat Sarah das gemacht. Sie ist wieder aufgestanden und verdient jetzt Geld mit Werbung auf ihren Social-Media-Kanälen.
Und ob das ohne Reality-TV geklappt hätte, das wissen wir nicht, aber wahrscheinlich eher nicht. Und naja, sie hat ja sogar weitergemacht mit Reality-TV. So kriegt man wieder neue Aufmerksamkeit und neue Reichweite, sagt auch ihr Manager.
Die Frauen haben durch die Reichweite die Möglichkeit, über Instagram, Social Media Geld zu verdienen. Dass sie auch da eigentlich mehr verdienen, als was sie jetzt bei dem Format bekommen haben.
Er spricht da übrigens vor allem deshalb über Frauen, weil die in der Regel in diesem Business mehr Geld machen können als Männer. Lass uns also mal aufs Geld im Influencer-Business schauen. Vollbild hat recherchiert, dass die Stars aus dem Reality-TV auf Instagram pro Jahr zwischen 50 Cent und 1 Euro pro Follower verdienen können.
Taschenrechner raus, wie viele Follower hatte Sarah nochmal? Mehr als 300.000? Das, vorsichtig gerechnet, mal 50 Cent, macht mal eben mehr als 150.000 Euro. Und selbst, wenn wir da jetzt noch was abziehen für Management, Social Media Team, erklärt das Beispiel, wie man zu den sechsstelligen Summen kommt, über die wir am Anfang geredet haben.
Ach ja, wie viel beim Reality-TV im Hintergrund gefaked und inszeniert wird und was für Schattenseiten es noch gibt, könnt ihr euch auch ausführlich bei Vollbild anschauen. Es ist sehr spannend, den Link haben wir euch in die Shownotes gelegt.
Ob diese Schätzung mit 50 Cent bis 1 Euro jetzt für alle Influencer hinkommt, das wissen wir natürlich nicht so genau. Man kann die Einnahmen aber auch noch anders berechnen. Die Schweizer Firma Kingfluencers hat ein ganzes Netzwerk von Influencern, die sie vermittelt. Und die geht mit dem Thema Geld verdienen recht offen um. Sie hat unserem Plus-Minus-Team gesagt, bei Leuten mit 1.000 bis 5.000 Followern kostet ein Werbeposting 60 bis 100 Euro. Wenn man einen Influencer mit 1 Million Followern bucht, dann sollte man auch schon mal 15.000 Euro bereitlegen pro Posting.
Okay, da sieht man dann auch schon, dass da einiges an Followern nötig ist, dass man davon leben kann oder dass man überhaupt von Unternehmen kontaktiert wird. Also in der Regel harte Aufbauarbeit, zumindest wenn man nicht zufällig oder bewusst ins Reality-TV rutscht. Und was man auch sagen muss, es geht da ja nicht nur um die schiere Anzahl der Leute, die einem folgen. Es geht ja auch darum, wer das ist und wie wertvoll die Leute für die Werbeindustrie sind.
Und da haben wir noch eine interessante Einnahmequelle gefunden. Nicht Instagram, nicht TikTok oder YouTube, sondern Twitch. Eine Plattform hauptsächlich für Gamer, groß geworden durch Videos, wo sich Leute beim Zocken filmen und das dann live ins Netz streamen. By the way, Tochterfirma von Amazon.
Da gab es vor ein paar Jahren einen Leak, den Amazon auch bestätigt hat. Und da wurde veröffentlicht, was die erfolgreichsten Streamer im Jahr so an Kohle machen. Zwei Deutsche waren ganz vorn mit dabei, Montana Black und Knossi. Beide haben dort innerhalb von 2 Jahren mehr als 2 Millionen Dollar verdient.
Das stimmt. Wahnsinn! Für jemanden, der wie Knossi eigentlich nur bei Twitch streamt, wie er in irgendwelchen Online-Casinos spielt und ausrastet.
Ja! Nein! Schatzi, mein größter Gewinn in meiner Karriere! Nein, Schatzi! Schatzi, komm schnell! 8000 Euro!
Ja, damit ging es zumindest mal los. Mittlerweile ist er Sänger, Podcaster, hat Shows im Fernsehen. Der hat was draus gemacht.
Ja, vor allem hat er offenbar ein Millionenvermögen gemacht, indem er vor laufender Kamera Glücksspiele zockt. Ist jetzt auch nicht der Berufswunsch meiner Kinder, der mich begeistern würde.
Das verstehe ich. Aber offenbar finden das viele Menschen ziemlich gut und unterhaltsam. Und dann fließt da eben eine Menge Geld. Zum einen, weil Influencer Geld pro, ich nenne es mal, Werbemaßnahme bekommen. Zum anderen, weil sie auch teilweise direkt mit dem Verkauf von Produkten verdienen. Quasi als Provision.
Wie viel da reinkommt, darüber gibt es leider nicht wirklich aussagekräftige Quellen. Ist auch von Person zu Person unterschiedlich. Fakt ist, es zählt bei jedem. Immer die Reichweite.
Und dabei ist es total egal, woher die kommt. Ob jetzt von Reality-TV oder weil ich auf einer anderen Plattform lustige Livestreams mache. Ich brauche richtig viele Follower. Und dann muss ich so richtig reinhauen.
Denn ich muss den Leuten, die mir folgen, ja auch irgendwas bieten. Die sollen ja auch bei mir bleiben. Wenn es langweilig wird, verschwinden die Follower auch ganz schnell wieder. Also brauche ich guten Content, wie das heißt. Das überlegen sich Leute im Hintergrund oder man selber muss das machen, kleine Sketche oder sie machen einfach irgendwelche Filme, die die Follower wirklich sehen wollen. Tipps, Ideen oder was auch immer. Es gibt ja viele Interessen, du hast ja gerade schon gesagt, du bist gecatcht durchs Radfahren und wenn man sich da irgendwie ein Spezialgebiet erobert, von nix kommt eben nix, sagt Robert Kindermann, der hat eine Firma, mit der er Social Media Creator managt.
Der Weg bisher war eigentlich, dass die Leute dauerhaft Content gemacht haben und versucht haben, immer besser zu werden, immer besseren Content für die Zielgruppe, in der sie funktionieren und darüber Reichweite aufzubauen. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Hobby, ich bin Basketballfan und versuche Content zu machen, der immer mehr Leute erreicht. Ich sammle mehr Glaubwürdigkeit ein, dadurch bekomme ich Follower und diese Reichweite kann ich dann in Form von Kooperationen vermarkten.
Es gibt da übrigens auch ein interessantes Video in der ARD-Mediathek von den Kollegen von Moneymaker. Die porträtieren da Michael Bollwin, der hat fast 800.000 Follower bei Instagram, eingesammelt mit Torwart-Videos. Aufgebaut von null, die Follower kamen nach und nach, weil sie Michael und seine Stories toll finden. Und genau das ist das, was für Firmen wertvoll ist, sagt Robert Kindermann.
Die haben ein großes Vertrauen zu ihrer Community aufgebaut. Und wenn du Vertrauen hast, sorgt das eher dafür, dass die Leute die Produkte kaufen. Und das ist Unternehmen viel wert, diese Glaubhaftigkeit einzukaufen, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass auch die Zielgruppe, die diese Menschen erreichen, die Produkte kaufen.
Glaubwürdigkeit finde ich auch cool, aber das passt ebenso gar nicht zu den Frauen, von denen wir am Anfang gesprochen haben, die einfach ganz frech behaupten, sie hätten eine ganz besonders tolle Creme und die dann toll bewerben. Das ist null glaubwürdig.
Genau, und das müssen Influencer ja auch bedenken, dass man ganz schnell seine Glaubwürdigkeit wieder verspielen kann und damit auch sein Geschäftsmodell aufs Spiel setzt. Wir wissen jetzt, wie viel dahinter steckt, dass die Aufbauarbeit mit bezahlt wird, dass es im Hintergrund sicherlich auch noch Leute gibt, die mitarbeiten, Verträge machen und so weiter. Und was uns Robert Kindermann noch gesagt hat, dass die Influencer, die er kennt, auch mal 12 Stunden und mehr am Tag arbeiten, an den Videos feilen und so.
Und dann sind wir nochmal beim Berufswunsch Influencer. Abgesehen davon, dass man Eltern damit zu Ohnmacht treiben kann, ist es ein Ding, das sich wirtschaftlich lohnt, muss man als Wirtschaftspodcast ja mal fragen dürfen. Und zwar direkt den Influencer-Manager.
Es gibt halt eine Masse an Creatoren und Influencern mittlerweile raus. Das heißt, der Wettbewerb um Reichweite, um dann davon leben zu können und Geld verdienen zu können, das ist tatsächlich viel, viel schwieriger geworden. Wenn jemand das neben der Ausbildung, neben dem Studium probieren will und vielleicht klappt es, super gerne in der Erwartungshaltung, dass man da auf alle Fälle reich wird oder auch nur sein Leben bezahlen kann, das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist harte Arbeit, das braucht Ausdauer, das braucht Geduld und das braucht auch den Willen, all das, was mit dieser Öffentlichkeit einherkommt, überhaupt aushalten zu wollen.
Also so einfach, wie es aussieht, ist es oft nicht. Das sagt selbst Robert, der ja auch damit Geld verdient, wenn er Influencer unter Vertrag nimmt. Und irgendwie, ich habe schon auch Respekt davor, dass sich Leute so in die Öffentlichkeit wagen, ihr Privatleben preisgeben und dann eben auch all diese Beleidigungen und Hasskommentare wegstecken müssen.
Ja, und genau das ist wieder so ein schwieriges Ding. Hate im Netz ist und bleibt ein Thema. Es gibt da auch einen Creator bei YouTube, der offen damit umgeht, dass nicht alles so einfach und glamorous ist, wie es scheint. Jonas Ems heißt er. Und der hat schon als Teenie mit YouTube angefangen. Praktisch sein halbes Leben hat er bei YouTube verbracht. Irgendwann auch zusammen mit seiner Freundin, fast 3 Millionen Abonnenten, 1,5 Millionen bei Instagram. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, ich halte das hier nicht mehr aus.
Also jeder YouTuber oder jeder Social Media Artist, der behauptet, dass man in all den Jahren lernt, mit Hate umzugehen und es eigentlich juckt so, der lügt. Was einen genauso runterzieht, ist der krasse Zahlendruck. Wenn man sieht, Performance stimmt nicht mehr, negatives Wachstum, all diese Dinge machen einen wahnsinnig. Es gibt Momente, da hat man durch all diese Einflüsse, weil man auch einfach weiß, wie abgefuckt viele Sachen sind, hat man einfach keinen Bock mehr zu leben, weil es einen so heftig unter Druck setzt alles.
Ja, und das ist ja das, was ich sage. So ganz easy ist das Geschäft nicht. Auch in der Influencer-Welt oder Creator-Welt ist nicht alles schwarz und weiß und auch für Kids mit dem Influencer-Berufswunsch muss klar sein, nicht jeder landet mit dem Lambo in Dubai und macht da jeden Tag ein nettes Video im Pool.
Und wenn dir jetzt dein Kind mit 10 Jahren sagt, Papa, ich will Influencer sein. er atmet. Was sagst du denn dann?
Dann sage ich, pass mal auf, ich habe hier eine brillante Podcast-Folge vom Plus-Minus-Podcast.
Hör die mal an.
Hör die mal mindestens 20 Mal an und danach sprechen wir nochmal wieder. Wie sieht's denn bei dir aus? Hat dich diese Folge so ein bisschen mit dem Influencer-Business versöhnt?
Nö, ehrlich, nein, das hat mich insofern nicht versöhnt, weil ich finde das psychologisch so hinterhältig. Und zwar nicht uns beiden Erwachsenen. Du weißt, dass du da deine Fahrrad-Gimmicks irgendwie kaufen kannst und du weißt auch, dass das jemand als Werbevideo macht. Du hast nicht das Gefühl, dass das wirklich dein Freund ist, mit dem du nächste Woche auf Fahrradtour gehst.
Ja.
Aber die ganzen Teenager, die da unterwegs sind, die glauben, das ist die wahre Welt und die glauben, das ist ein ehrlich gemeinter Tipp und das macht mich rasend, immer noch.
Und du freust dich auf das Schlusswort unseres Influencers, das wir rausgesucht haben.
Ja, gerne.
Ja, das passt ganz gut. Jonas Ems war beim Video Days Festival in Köln und hat da das hier gesagt.
Es gibt Studien darüber, die besagen, dass die meisten Kids und Jugendliche mehr auf Influencer hören, als auf das, was die Eltern sagen, was Lehrer sagen. Das heißt also, schaut ab und zu mal drauf, je nachdem, was ihr sagt und wie ihr das Ganze sagt. Oder auch bei euren Kooperationen. Man muss jetzt nicht irgendwie seinen ganzen Channel umstellen auf irgendwie Klimathemen und solche Geschichten. Aber ich glaube, es ist trotzdem einfach wichtig, dass man sich seiner Reichweite und seiner Verantwortung bewusst ist.
So, und wenn meine Tochter diese Folge dann 10-mal gehört hat und dann immer noch will, dann lass ich sie noch 10-mal hören und dann.
Ich dachte, dann lieferst du den Content, weil Papa ja kreativ
gute Idee.
Und macht dann genau. Die Videos.
Und ich mach den großen Reibach.
In 10 Jahren hören sie dann David Alf nicht mehr an meiner Seite hier in diesem Podcast, weil er einfach zu Fame geworden ist.
Das ist aber ein ganz anderes Thema. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören.
Cool. Bleibt weiter dran. Mal gucken, was wir nächste Woche so bequatschen, wo wir wieder fundamental auseinanderliegen mit unseren Meinungen. Das sind die lustigsten
Brauchen, ja, aber wir brauchen jetzt nächste Woche wieder was Harmonisches, wo wir beide. Echt? Eine ähnliche. Ja, das ist immer so ein Auf und Ab braucht's.
Lasst euch überraschen, was kommt. Abonniert uns zum Beispiel. Ihr könnt einfach sagen, wir wollen diesen Podcast jede Woche hören. Da kommt immer was Spannendes bei raus.
Wenn ihr Wünsche habt, Anregungen, Kritik, schreibt uns das. Bei Spotify könnt ihr das zum Beispiel direkt unter die Folge machen. Oder aber ihr macht es per Mail an plus-podcast@ard.de.
Und mir bleibt noch der große Dank, die Lobes- und Liebeshymne an die, die nicht Social Media Creator und Influencer geworden sind, sondern was anderes gelernt haben. Christopher Jenert ist Journalist geworden und war der Autor unserer Folge.
Mit Recherchen von Lisa Burscher.
Und Redakteurin dieser Folge war Katharina Fortenbacher-Jahn.
Und in der Technik sitzen Jürgen Kaiser und Jens Baumgart. Ihr wisst ganz genau, was jetzt noch kommt, nämlich unser Podcast-Tipp. Influencer machen Werbung, so viel ist klar, aber wie wirkt Werbung eigentlich auf uns? Das haben wir in der Folge ja auch schon mal so gestriffen. Mhm. Damit hat sich das SWR-Forum sehr intensiv beschäftigt.
Werbung nervt, poppt hier auf, lenkt uns da ab, unterbricht uns ständig überall. Doch es gibt auch legendäre Spots, die originellen Werbefilme, die uns begeistert haben, die immer noch Likes sammeln oder viral gehen.
Und während ein Fachbuchklassiker aus den 50ern noch die Tricks der geheimen Verführer erklärte, scheint es heute gerade junge Leute kaum zu stören, wenn die Influencerinnen, denen sie auf Instagram und TikTok folgen, ganz offen Produkte anpreisen und daran verdienen. Werbung ist auch Kulturtechnik. Wie prägt sie unseren Alltag, unseren Medienkonsum, unser Online-Leben? Wie präzise funktioniert die zielgenaue Kundenansprache? Wie problematisch ist die damit verbundene Datensammelei?
Dazu hört ihr mehr beim SWR-Forum, findet ihr in der ARD-Audiothek. Viel Spaß dabei. Tschüss.